Eine für alle, alle für Wasserstoff. Wasserstoff ist Teamplayer, sauber, vielseitig und bereit für die Zukunft. Die Woche des Wasserstoffs bringt vom 21. bis 29. Juni Menschen zusammen. Vom Technikfan bis zur Klimaschützerin. Erlebe Vorträge, Führungen und Innovationen live. Sei dabei, denn nur gemeinsam wird Wasserstoff groß. Alle Events sowie wichtige Infos zum Mitmachen findet ihr unter wochedeswasserstoffs.de. Die Woche des Wasserstoffs. Eine für alle, alle für Wasserstoff. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Schon wieder ist eine Woche vergangen und es gibt eine neue Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und die schöne Welt des Wasserstoffs, Johannes, die ist heute auch wieder noch ein Stück schöner, denn an der Bar hier bei uns ist wieder Jorgo Schatzimakakis zu Gast, richtig?
Ja, hallo Jorgo. Es freut uns, dass du nochmal einen Abend hier mit uns verbringst, einen Morgen, je nachdem, wann ihr uns zuhört, liebe Zuhörer. Wir hatten letzte Woche ein ziemlich engagiertes Gespräch schon zum Thema Wasserstoff, zu den europäischen Regularien und wollen heute noch mehr in die Tiefe gehen. Aber erstmal herzliches Willkommen an dich, Jorgo.
Danke für die erneute Einladung. Macht Spaß mit euch. Hat letzte Woche viel Spaß gemacht und das hat mir gesagt, ich muss wiederkommen.
Ja, sehr gut. Ja, genau.
An der Bar hier steht es sich gut.
Wir wollen in dieser Woche uns etwas unterhalten über die Technologie und die Technik, denn du hast ja auch die Nachrichten verfolgt oder du bist logischerweise ja ganz nah dran. Es gibt schon jetzt quasi objektiv betrachtet, ich meine, wenn man halt so wie wir in der Branche arbeitet, hat man natürlich immer so ein bisschen anderen Blick, aber wenn man jetzt ein Laie ist, in den letzten Monaten ja schon einige Nachrichten und News zu Rückschlägen, die man so erlebt hat, gegeben. Wir haben hier im Podcast zum Beispiel über die Taunusbahn, da nördlich von Frankfurt gesprochen, hast du ja sicherlich auch verfolgt, dass die Wasserstoffzüge da jetzt erstmal wieder vorläufig jetzt außer Betrieb gesetzt wurden, jetzt erstmal repariert werden müssen, eben halt aus dem Grund, weil die offensichtlich dann nicht zuverlässig oder nicht performant genug waren. Auf der anderen Seite hat man auch schon öfter gehört, dass Elektrolyseanlagen viel versprochen haben, aber nicht ganz so viel gehalten haben, was die Performance angeht. Wie schätzt du das denn aus deiner Warte heraus ein? Ist die Wasserstofftechnologie in einigen von den Bereichen einfach noch nicht zuverlässig, nicht performant genug, um wirklich hier einen wirtschaftlichen Business Case zu rechtfertigen?
Also wenn man mich persönlich fragt, ich bin jetzt 5 Jahre ein Wasserstoffauto gefahren, bin Hyundai Nexo, würde jetzt gern mit dem Toyota Mirai weitermachen und ich kann mich gar nicht beklagen. Also ich hatte persönlich einfach sehr gute, sehr verlässliche Erfahrungen. Vielleicht mit einigen Tankstellen nicht, aber auch ganz selten. Die lustigste Geschichte war, als ich den Zapfen nicht mehr abbekam. Und man hatte einen guten Service und sagte, der Herr am Service, der sagte, holen Sie sich in der Tankstelle heißes Wasser. Der Zapfen ist einfach festgefroren. Und so war es auch. Und das sind so die kleinen Kinderkrankheiten. Eine künftige Tankanlage wird natürlich mit einem Sensor ausgestattet, der dann weiß, aha, jetzt ist zu kalt, jetzt muss ich mit Strom das Ganze heißer machen und dann brauche ich kein heißes Wasser mehr. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht. Aber ja, es gibt natürlich einzelne, vereinzelte negative Nachrichten. Jetzt habe ich 2 Interpretationen. Das eine, ich möchte gar nichts schönreden. Wenn was nicht läuft, muss es verbessert werden. Und wir sind immer noch in einem frühen Stadium der Technologie, wo vereinzelte Anwendungen, Anwendungsstränge gut funktionieren. Aber wenn man dann hochfährt, industriell hochfährt, ist das auch eine Innovation? Ist das auch etwas Neues? Und da kann es dann auch schon wieder Probleme geben, die überwunden werden müssen. Und das machen wir, das schaffen wir. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber ich möchte mich da nicht freireden. Das andere ist aber auch, jetzt kommt was sehr Interessantes. Gerade im Bereich der öffentlichen Busse, Bahnen stellen wir fest, dass viele Kommunalpolitiker eine politische Zugehörigkeit haben. Und dann wird ganz bewusst, auch negativ, über diese Technologien gesprochen. Es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel viele Politiker, die sich bei den Grünen engagieren, Wasserstoff okay finden, gut finden, aber nicht in der Mobilität, weil die da komplett auf Strom ausgerichtet sind. Ja, und in der Kommunalpolitik habe ich viele, ich möchte niemandem Vorwurf machen, aber ich habe das auch schon mitbekommen, dass dann eben aus einigen Kommunen gerade diejenigen, auch an Journalisten früher was sagen, als es eigentlich gesteckt werden müsste, um diese Technologie auch schlecht zu reden. Gehört zum Geschäft, haben früher die Verbrenner gegenüber den Batterien genauso gemacht und trotzdem haben sich Batterien in einigen Fällen durchgesetzt, in anderen nicht. Für mich ein ganz normaler Vorgang. Wichtig ist, dass wir weiterarbeiten und wichtig ist, dass wir das nicht ausschließen. Wir haben das schon im Wärmemarkt erlebt, da war der Wasserstoff ja auch durchaus im Gespräch und dann wurde er konsequent kaputt, teuer und kaputt geredet. Insbesondere von Herrn Greichen, insbesondere von der Agora Energiewende. Und heute hört man kaum noch was davon, obwohl es Anwendung geben wird. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Es wird halt dadurch sehr stark verzögert. Insgesamt möchte ich sagen, dass die sogenannten Think Tanks, die Klima-Think Tanks, wenn man das mal sich anguckt, es gibt da Artikel, auf die möchte ich verweisen. Also wer lesen will, der muss einfach nur den Artikel in der Zeit Online unter dem Titel Der einflussreichste Grüne der Welt, Hal Harvey, ich buchstabiere, H-A-L ist der Vorname, H-A-R-V-E-Y, Harvey, das ist der Mann, der hat seinen Job sehr gut gemacht. Bitte diesen Artikel googeln und lesen, es lohnt sich, weil man versteht einfach, wo kommt das eigentlich her, dieses Geld für diese ganzen Thinktanks und diese einseitige Ausrichtung und dieses Kaputtreden des Wasserstoffs. Das muss man einfach auch im Zusammenhang sehen. Früher habe ich versucht, nicht so sehr es auf Hal Harvey zu schieben, aber vieles, was an Verzögerung uns auferlegt wurde, vieles, was an gesetzgeberischer Komplexität uns auferlegt wurde, kommt aus dieser Ecke. Man braucht sich nur die Publikationen von Agora Energiewende, Agora Verkehrswende, Transport and Environment, die werden alle aus der gleichen Quelle finanziert, wollen das nicht so gerne zugeben. Es ist aber so, es gibt Gründe, warum die NGOs sich teilweise weigern, offenzulegen, woher sie ihr Geld kriegen, weil es eben von außerhalb Europas kommt, in dem Fall aus den USA. Kein Vorwurf, einfach nur der Hinweis auf mehr Transparenz. Ich sage, wo ich mein Geld herkriege, ich sage, für wen ich stehe. Liebe NGOs, bitte tut das einfach auch. Und liebe Thinktanks, dann ist die Sache auch okay. Dann kann man einschätzen, ist diese Botschaft, die da jetzt kommt, Taunusbahn, ist das jetzt wirklich so oder stecken da andere Mechanismen dahinter? Ich glaube, da kann sich jeder jetzt selber ein Bild machen. Aber bitte diesen Artikel googeln. Zeit Online, im Manager-Magazin gibt es den auch. Und der Autor ist der Klaas Tatje. Das kann man googeln, T-A-T-J-E, Tatje. Und dann hat man ihn.
Vielleicht zu diesem Thema Politik. Da schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Aber du meintest, viele Politiker haben natürlich so eine festgefasste Meinung. Jetzt ihr als Hydrogen Europe habt ja auch gute Connections in die Politik. Merkst du, dass die sich dann einfach taub stellen oder verstehen die Komplexität nicht und halten sich halt dann an irgendwelche Empfehlungen ihrer Partei? Oder woher glaubst du, kommt diese vorgefasste Haltung, wie du es beschrieben hast?
Also ich möchte ein konkretes Beispiel geben, weil dann kann man das besser nachvollziehen und verstehen. Als die Ampelregierung kam, hat sie zunächst einmal eine Koalitionsverhandlung natürlich gehabt. Und in den Koalitionsverhandlungen war es eine Partei, die den Wasserstoff konsequent raushaben wollte. Das waren die Grünen. Und die beiden anderen Partner wollten den Wasserstoff konsequent drin haben, sowohl im Verkehrsbereich als auch im Energiebereich und natürlich auch in der industriellen Anwendung. Und man hat dann eben im Koalitionsvertrag den Wasserstoff mal gefunden, mal hat man ihn versteckt gefunden. Aber es war Arbeit, ihn da reinzukriegen. Das muss ich einfach sagen. Er war da nicht automatisch drin und es war politisch getriggert. Dann kam die Bundesregierung und dann kam das lange Thema Greichen. Ich habe darüber gerade schon gesprochen. In der Zeit entstand diese Definition des grünen Wasserstoffs. Letzte Woche sind wir darauf eingegangen. Unter anderem durften keine alten Windkraftanlagen oder Solaranlagen benutzt werden, sondern die müssen jung sein. Die dürfen nicht älter als 24 Monate sein. Jetzt kam vor wenigen Wochen in meinem Büro ein sehr wesentlicher und wichtiger grüner Politiker, der auch der Regierung angehörte, und sagte mir, Mensch, könnt ihr nicht was gegen diese Additionalität, gegen das Thema tun, dass die Windkraftanlagen jung sein müssen? Bei mir da in Norddeutschland, das ist so viel Wind, Stromproduktion durch Wind, das muss abgeregelt werden. Und wenn man das zu Wasserstoff machen könnte, hätten wir das wenigstens noch genutzt. Aber da die Windkraftanlagen ja älter sind, darf ich mal zurückfragen, wer hat denn diese Regeln gemacht? Ja, wir, ich weiß, aber es war ein Fehler. Ich sage, ich habe euch damals gesagt, es ist ein Fehler. Aber ihr habt euch ideologisch, habt ihr euch da reinreden lassen. Diese Politiker, die sind nicht zu dumm. Die kommen ja auch, wir Menschen sind Hordentiere. Ja? Wir kommen in unserer Horde, in unserer Partei. Und diese Partei ist nun mal connected, ist nun mal angebunden an diesen Think Tank, der wiederum aus USA finanziert wird. Und dann kam eben insgesamt diese Idee, der Wasserstoff hat da nichts zu suchen, wir müssen jetzt alles mit Strom machen. So hat sich das ergeben. Heute sehen die das anders. aber die mussten eben durch die Regierungserfahrung gehen und durch die harte Schule der Realität. Ich mache mir jetzt Sorgen, ich sage es mal ganz offen, dass eine neue Bewegung gegen Wasserstoff entsteht, und zwar von ganz rechts. AfD. Die AfD ist in vielen Ländern ein Faktor. Und ich mache mir Sorgen, dass dort auch Bürger animiert werden, zum Beispiel gegen Wasserstoff-Pipeline zu sein. Weil Habeck ist ja der Meister dieses Kernnetzes. Und ich bin ihm auch sehr dankbar. Ich muss einfach, will ich das auch hier mal loswerden. Ich bin dem Robert Habeck sehr dankbar. Ich fand das wirklich stark. Er hat sich gegen Widerstände auch durchgesetzt. Und ich hätte mir gewünscht, dass er, wie soll ich das sagen, Infrastrukturminister wird, um dieses Kernnetz zu Ende zu führen. Aber für viele AfDler ist das Thema Wasserstoff als grün besetzt. Und die fangen jetzt an, Leute zu animieren, zu sagen, wehrt euch gegen die Windkraftanlagen und vor allem gegen dieses Kernnetz, weil wenn die Wasserstoffpipeline bei euch durch die Straße geht, dann explodiert das und dann ist das nicht gut. Ein Wahnsinn. Und das passiert jetzt auch in Deutschland. Da muss man eben vorsichtig sein, dass man solche Strömungen nicht einfach laufen lässt. Es ist ganz wesentlich. Das gilt sowohl für die Grünen, die am Anfang ja auch gegen Wasserstoff geredet haben, als auch gegen jede andere Partei. Wir müssen mit Fakten arbeiten. Systemeffizienz spielt eine Rolle. Ich nenne es nachhaltige Autarkie oder nachhaltige Resilienz wird eine Rolle spielen. Wir sind als Europäer jetzt plötzlich in einer Situation, wo wir uns selber verteidigen müssen. Selber auch in der Verteidigung, in der Verteidigungstechnik vielleicht auch Wasserstoff nutzen müssen. In den U-Booten tun wir das schon. Unsere europäischen U-Boote haben kein Atom, sondern die werden mit Wasserstoff betrieben, weil die so schön ruhig sind. Und wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Und wenn wir uns jetzt selber durch, ich sag mal so, politische Ideologien das kaputt machen lassen, ehrlich gesagt, sind wir dann komplett dem globalen Osten, das sind Russland und China, geführt von China, und dem neuen transatlantischen, postdemokratischen, tech-autoritären Westen ausgeliefert. Und das ist keine schöne Situation. Deswegen, lasst uns auf das besinnen, was wir haben, wo wir gut sind, wo wir viele Patente haben, wo wir viele Ingenieure haben, wo wir sogenannte Skills haben, Märkte haben. Und da müssen wir uns endlich darauf besinnen und nicht immer diesen ganzen Rändern, diesen ideologischen Rändern nachlaufen, sondern einfach mal selber nachdenken, Fakten checken und anfangen zu arbeiten.
Mhm. Ja, ich glaube, Fakten checken ist insofern auch ein gutes Sprichwort, weil wir ja, gut, es ist, glaube ich, jetzt 5 Jahre ungefähr her, ja noch unter der Vorgängerregierung, ja der Ampel, die deutsche Wasserstoffstrategie sozusagen ja bekommen haben und dann auch 2023 nochmal ein Update dazu. Und da taucht immer wieder ja dieses, ja bei uns im Podcast heißt es mittlerweile schon das magische Jahr 2030 auf. Da gibt es die Ausbauziele, was die Elektrolyseleistung angeht, auch jede Menge andere Ziele fokussieren sich auf dieses Jahr. Und ja, gut, das Jahr 2025 ist jetzt auch nicht mehr so ganz jung. Wir sind mittendrin sozusagen, speziell wenn diese Episode erscheint. Und es ist halt nicht mehr allzu lang hin. Ich meine, wir haben vor wenigen Wochen jetzt auch über dieses Positionspapier vom DBV auch berichtet, wo die eben quasi auch ja mitgeteilt haben, oh ja, 2030, das rückt jetzt unaufhaltsam näher. Jorgo, an dich die Frage, wie erreichen wir die gesteckten Ziele aus diesen Wasserstoffstrategien? Es gibt ja nicht nur die deutsche Wasserstoffstrategie, es gibt ja auch jede Menge weiterer europäischer Mitgliedstaaten, die solche Wasserstoffstrategien veröffentlicht haben und die auch diese Ziele für 2030 in vielen Fällen hinterlegt haben. Und ohne da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, aber in vielen Fällen liegen ja Anspruch und Wirklichkeit da doch noch erheblich auseinander.
Ja, also erstens ist das Jahr 2030 durchaus geschickt gewählt, weil als man es ausgewählt hat, war es in 10 Jahren, noch 10 Jahre hin. Und da denkt man immer, oh, das ist alles machbar. Jetzt sind 5 Jahre vergangen, aber es ist ja nicht nichts passiert. Wir haben einige sehr, sehr interessante Entwicklungen im Bereich Elektrolysemarkt gesehen. Du hast vorhin über schwierige Elektrolyseanbieter gesprochen. Es gibt da mehrere. Es mag sein, dass der ein oder andere Schwierigkeiten hat. Es ist aber auch wahr, dass mindestens 2 Deutsche, 3 Deutsche sehr, sehr starke Erfolge haben, im Markt vertreten sind, verkaufen und laufen und produzieren. Es ist was aufgebaut worden. Es ist auch ein Tankstellennetz ja entstanden, das jetzt gerade umgerüstet wird auf LKW. Aber jetzt kommen 2 entscheidende Elemente. Ich bleibe mal beim Verkehr. Wenn es uns nicht gelingt, Ökosysteme aufzubauen, also ich muss beim IKEA, beim Edeka, beim Aldi anfangen, der muss mit seinen LKW-Flotten sagen, hallo, ich will das Wasserstoffthema fahren. Wenn ich den Kunden nicht habe, dann passiert nichts. Ich kann nicht mit der Tankstelle und dem LKW kommen. Und da sind wir jetzt in der Pflicht, machen das auch, diese sogenannten Ökosysteme entlang der großen transeuropäischen Achsen aufzubauen. Jetzt kann man sagen, hättet ihr früher machen können. Ja, konnten wir nicht, weil wenn ich das Produkt nicht habe, den LKW nicht tatsächlich habe, dann kann ich den auch nicht anbieten. Jetzt ist der LKW da und das läuft ja auch. Die Modellversuche zum Beispiel mit dem Daimler Truck laufen ja auch. Wir gehen jetzt in die nächste Phase, dass wir auch Wasserstoffverbrenner anbieten, weil die günstiger sind und weil die schneller in den Markt zu bringen sind. Also Ökosysteme aufbauen. Und das schaffen wir bis 2030, dass wir die nächsten 5 Jahre nutzen, um bestimmte Schritte zu gehen. Das andere sind die sogenannten Leitmärkte. Die Leitmärkte, die wir durch den Clean Industrial Deal jetzt möglich machen können, erlauben uns, auch hier Partner zusammenzubringen. Also die Produzenten, die Midstreamer, die das Ganze transportieren von einer Stelle zur anderen, die Abnehmer, die den Wasserstoff dann nutzen und auch die End-User, die letztendlichen Kunden, die alle zusammenzubringen. Und die Not ist im Moment am größten im Bereich Stahl, auch bei Düngemitteln und Chemie. Aber ich fange mal an beim Stahl. Da ist die Not so groß, dass wir ja rasant handeln müssen und das auch in den nächsten Wochen tun. Ich nenne mal ein Beispiel. Der deutsche Staat hat die Direktreduktionsanlagen, also die Möglichkeit, Eisenerz nicht mehr mit Koks und Kohlenmonoxid zu säubern vom Sauerstoff. Ja, das nennt man ja die Direktreduktion. Das macht man dann nicht mit CO, dass das O rauszieht, sondern mit H2. Und diese Direktreduktionsanlagen haben den deutschen Staat über 5 Milliarden Euro gekostet. Die stehen in Salzgitter, in Duisburg und im Saarland. Da sind sie gefördert worden, also in Dillingen und in Saarbrücken, in Dillingen vor allem. Und jetzt funktionieren die deswegen nicht, weil kein Wasserstoff da ist. Der ist noch nicht da. Das Kernnetz ist noch nicht fertig und der Wasserstoff muss ja in großen Mengen dorthin gebracht werden. Sie würden aber auch mit Gas funktionieren, also mit Erdgas. Gas ist da. Jetzt steht aber in der Betriebsanleitung von der DRI, kann man zwar mit Gas nutzen, dürft ihr aber nicht. Ihr habt ja Fördermittel bekommen, ihr dürft das nicht. So, jetzt müssen wir hingehen und sagen, im Rahmen des Leitmarkts müssen wir Gas sofort erlauben, aber natürlich nicht für immer, sondern nur für 5 Jahre. Ich nenne jetzt ein Beispiel, es können auch 6, es können auch 4 Jahre sein. Ich würde mal sagen, 5 Jahre bis 2030 dürft ihr Gas benutzen. Warum? Weil erstens die Anlage dann sofort ins Laufen kommt und ich den Prozess der Direktreduktion endlich teste. Nicht teste, sondern umsetze. Zweitens dekarbonisiere ich bis zu 60% damit. Das ist ja schon gewaltig, ja, wenn ich 60% CO2 raushole aus dem Prozess. Und drittens kann ich dann denjenigen, die Wasserstoff liefern, einen erwartbaren Markt anbieten im Rahmen des Leitmarktes. Weil ab 2030 musst du 10%, ab 2031 20% und dann jedes Jahr weitere 10% beimengen. Und damit hast du einen ganz klaren Abnahmemarkt für den Wasserstoff und du hast das Henne-Ei-Problem überwunden, weil du hast ja schon begonnen, diesen Stahl zu produzieren. Und das ist eben das Neue des Leitmarktes. Du wartest nicht auf die perfekte Welt, sondern du fängst an, in der imperfekten Welt fängst du an, die Dinge Schritt für Schritt umzusetzen. Und das mussten wir lernen. Wir haben wahrscheinlich 2030, als wir so, da kam Covid und dann kam der Ukraine-Krieg und dann haben wir gesagt, oh, jetzt ist Gas weg und jetzt müssen wir sofort Wasserstoff machen. Wir waren vielleicht benebelt oder beseelt. Jetzt merken wir, lass uns die Schritte wirklich einen nach dem anderen gehen. Und das tun wir jetzt. Und ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar. Ich habe in letzter Woche über die Kommission geschimpft, über die Beamten habe ich geschimpft. Aber ich bin sehr dankbar, dass natürlich auch andere vernünftige Beamte da sind und die helfen, diese Strategie zu basteln und diesen Clean Industrial Deal zu basteln. Es ist nicht alles negativ. Jetzt haben wir die Grundlage. Jetzt müssen wir auch wirklich die Ärmel hochkrempeln. Die Bäcker, die jetzt einen Weckruf gemacht haben, die sind jetzt schon alle kaputt. Weckrufe gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt muss gemacht werden und wir sind dabei. Wir bauen jetzt diesen Leitmarkt grüner Stahl konkret mit allen beteiligten Partnern auf und wir kriegen auch neue Mitglieder dadurch. Also es gibt auch einige, die sagen, hey, Hydrogen Europe, die haben doch jetzt eine Taskforce gegründet, wo die Grundzüge des Leitmarktes gebildet werden. Wir wollen dabei sein. Das ist genial und unsere Familie wird also größer.
Das klingt jetzt fast schon wieder so, als ob es da auch in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Europa auch so ist, so quasi die Bürokratie sich selbst im Weg steht und Sachen verhindert, gerade mit dem Thema, darf ich jetzt Erdgas nutzen statt Wasserstoff, um das einfach mal zum Laufen zu bringen. Ist das ein Grundproblem, was wir hier haben, um den Wasserstoffmarkt auch voranzubringen und in den Aufbau zu bringen, dass einfach zu viele Regularien darauf lasten?
Ja, die kurze, ihr seid von mir lange Antworten gewöhnt.
Nein, kein Problem.
Diese Antwort ist sehr einfach. Ja, wir sind also wirklich als Europäer hier, ich meine, das kommt von den alten Griechen und ich bin ja halber Grieche. Die alten Griechen haben immer nur rumphilosophiert und gelabert. Die haben viel erfunden, aber dieses Gelabere, dieses alles immer bis ins Kleinste sich auszudenken, rumzuphilosophieren, da kommt das her. Das ist unser europäischer Geist. Das hat viele Vorteile, aber wenn du in der Konkurrenz stehst mit Chinesen, Amerikanern und mit Indern, dann ist es schwierig, wenn die das nicht machen. Und die machen es nicht. Das ist das Problem.
Aber ist es ein europäisches Problem oder eher ein deutsches? Und es gibt dann andere europäische Länder, die das alles ein bisschen gelassener sehen und quasi pragmatischer angehen?
Es ist insbesondere ein deutsches Problem, das aber von Deutschen nach Europa übertragen wurde und von vielen auch dankbar aufgenommen wurde. Ich bleibe mal bei der Agora-Energiewende, ja, weil die ja eigentlich deutsch sind in Deutschland. Oh, die hocken in Brüssel aber ganz einflussreich rum. Und nachdem der Skandal in Berlin war und in Berlin Greichen Skandal und in Berlin die Agora-Aktien sanken, in Brüssel ging das weiter. Also in Brüssel hatte man von diesem Skandal nichts mitgekriegt. Da machen die weiterhin ihre Workshops und benebeln da die Beamten. Ich sag's mal so hart, wie ich es auch sagen möchte. So, der deutsche Geist ist dann nach Brüssel übertragen worden. Und es gibt viele Länder, die mögen, finden das gut. Es gibt aber andere, also Franzosen, die sind viel pragmatischer. Und ich merke das, ich bin ja im Saarland und merke das schon bei jedem Volksfest, da wird auf französischer Seite, wir haben grenzüberschreitende Volksfeste und auf der französischen Seite werden dann eben nicht alle Regularien genau getestet. Die gibt es da nämlich gar nicht so genau. Und auf deutscher Seite wird immer genau geguckt, ist über der Currywurst, ist da auch so ein Schirm und so weiter. Man hat die Unterschiede schon. Aber leider gelten ja die Regeln dann europaweit, wenn sich die deutschen Top-Beamten dann eben in Brüssel durchsetzen. Und es sind da sehr, sehr viele Deutsche auch vertreten. Aber es ist ein europäisches Phänomen. Ich will das jetzt nicht den Deutschen in die Schuhe schieben. Es ist ein europäisches Problem, das in Europa auch teilweise schwieriger ist, weil es ist nicht so transparent, wie so ein Gesetz entsteht. Ich war Abgeordneter, 10 Jahre lang Europaabgeordneter. Also ich bin auch ein großer Fan dieser europäischen Demokratie. Aber es gibt Möglichkeiten für die Europäische Kommission, zum Beispiel der Delegierte Rechtsakt, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Damit hat ja die Co-Legislatoren, also das Parlament und der Rat, die Mitgliedstaaten haben die Macht delegiert. Das ist ein Akt, der die Macht an die Kommission delegiert und die macht dann Schmu. Und das gibt's ganz oft. Zum Beispiel, was die Additionalität angeht, soll ich mal was ehrlich sagen? Ich habe gekämpft dafür, dass das Parlament dagegen stimmt. Und ich habe gewonnen. Das Parlament hat dagegen gestimmt. Und was hat die Kommission gemacht? Interessiert uns.
Mach's trotzdem. Ja, genau.
Mach's trotzdem. Da ist das Problem. Wir haben ein echtes Bürokratieproblem. Nur hat die Frau von der Leyen das verstanden und sie hat sogenannte Omnibus-Regelungen jetzt angekündigt. Also Lieferkettengesetz wird ausgesetzt. CBAM, die Kohlenausgleichssteuer, wird ein Jahr verschoben. Das ist die Omnibus-Geschichte. Wenn ihr Omnibus hört in Europa, dann heißt das nicht, da fahren Leute mit Wasserstoffbussen, sondern dann ist das eine Flexibilisierung, Erleichterung. Nun muss das aber auch gelebt werden. Und auch da habe ich jetzt schon gehört, die ersten NGOs, das geht so nicht und der Omnibus macht die Klimaziele kaputt. Ja, da hatten heute eine Veranstaltung, wo dann ein Vertreter der Chemiebranche aufstand und gesagt hat, du NGO, du bist für Elektrifizierung, ne? Gut. Wer soll denn deinen Strom dann am Ende abnehmen? Die Industrie, ne? Gut. Wir sind aber schon weg. Wenn ihr den Strom produziert für Leute, die es gar nicht mehr gibt, viel Spaß. Wir schließen im Moment jeden Tag Werke. Merkt euch das doch mal, wenn man euch das sagt. Da sind schon heftige Debatten und das wird jetzt heftiger.
Mhm. Die Regularien, die sind natürlich das eine, über die wird viel geschimpft, auch zu Recht geschimpft, wie du es uns jetzt gerade dargelegt hast. Die andere Geschichte, die bei Wasserstoff natürlich dann immer auch entscheidend ist oder die in der Diskussion immer eine große Rolle spielt, das ist Förderung, logischerweise. Wir erleben es, speziell auch hier im Podcast, bei den Gästen, die hier zu Gast sind, diese große Unzufriedenheit mit der mangelnden Verlässlichkeit von Fördermaßnahmen. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr im Oktober, da waren es war, Johannes, eben halt als die KSNI-Förderung dann quasi zu Grabe getragen worden ist. Und logischerweise diese Geschichte eben halt mit Verkehrsministerium und Greichen und so weiter haben wir ja schon öfter auch natürlich angesprochen, jetzt auch in den Episoden heute und in der letzten Woche. Wie schätzt du denn dieses Themenfeld ein, Jorgo? Auf der einen Seite sind wir, was die Wasserstoffindustrie angeht, die Wasserstofftechnologie angeht, zu stark abhängig von Förderungen. Und wenn ja, ist diese Unsicherheit, diese Unstetigkeit ein Problem?
Ja, wir sind abhängig von Förderung, weil es eine Technologie am Anfang ist. Man stelle sich vor, die Energiewende, die Solarwende, die Stromwende wäre ohne Förderung gelaufen. Ja? Energien, also erneuerbare Einspeisegesetz, EEG. Das hat eine Menge Geld gekostet und das war auch richtig so. Das sind Dinge, die gemacht werden müssen, um von einem System aufs andere umzustellen. Es behauptet keiner, dass das Geld nicht gebraucht wird. Was uns fehlt, ist ein besseres Garantiesystem. Wir wollen ja keine öffentliche Förderung, aber wir wollen Garantien, dass private Förderungen sich lohnen, also privates Investment sich lohnt. Und da haben wir zwei Nachteile in Europa. Das eine ist, dass dieses Garantiedenken noch zu wenig ausgeprägt ist, dass der Staat immer denkt, er müsse komplett, also gerade in Europa, komplett finanzieren. Manchmal täten es auch Garantien über die Europäische Investitionsbank, aber da sind die noch nicht so flexibel, obwohl das die größte Investitionsbank der Welt ist. Das müssen die noch besser lernen, zum Beispiel aus Deutschland, da läuft das ganz gut. Das andere Thema ist ein mangelnder Kapitalmarkt. Wir haben keinen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt. Warum ist das so wichtig? Weil die Amerikaner und die Chinesen in einem viel größeren Markt agieren, der einheitlich ist. Unser Binnenmarkt ist zwar einheitlich, aber nicht der Kapitalmarkt. Das hat der Herr Draghi und vor ihm schon der Herr Letta, das war ein anderer italienischer Ministerpräsident, der von der Leyen beauftragt wurde, sich die Defizite anzuschauen, ganz klar benannt. Und da will sie ran. Sie hat das auch im Rahmen des Clean Industrial Deal deutlich gemacht, dass wir die sauberen Industrien in Verbindung mit der Rettung von Stahl, Chemie und anderen auch über Kapitalmarktinitiativen angehen wollen. Der eine oder andere hat schon mal das Thema Green Bonds gehört. Und das muss die Kommission jetzt machen. Die muss jetzt sogenannte Green Bonds auflegen. Zum Beispiel für Infrastrukturen. Ja, wenn ich mehr Ammoniak brauche, grünen Ammoniak, dann brauche ich andere Strukturen an Häfen, wo man das anlanden kann. Das kostet Geld. Aber diese Infrastrukturinvestition schafft ja ein Asset. Und wenn ich dafür einen Green Bond ausgeben könnte, der ja langfristig auch dann wieder Gewinne bringt und rückzahlbar ist, das ist doch wunderbar. Das müssen wir lernen. Wir müssen tatsächlich dieses Denken, Green Bonds sind schlecht, das müssen wir ablegen. Ich habe übrigens, das war lustig, wir waren in Mauretanien. Ich durfte die Frau von der Leyen begleiten, weil wir dort dem mauretanischen Staat dabei helfen wollten, den Hafen auszubauen, um eine Stahl. Die haben dort Erz, Eisenerz und ganz tolle Bedingungen für Erneuerbare. Und über Wasserstoff könnte man dann eben das Eisenerz dort direkt reduzieren und die reduzierten Schwämme, die Eisenschwämme nach Europa bringen, damit wir das nutzen können. Und dann haben wir uns unterhalten über die Green Bonds und ich habe ihr gesagt, Frau von der Leyen, es ist so wahnsinnig schwer, das Thema zu visualisieren. Wie wollen Sie Green Bonds darstellen? Dann hatte ich eine Folie auch dazu liegen und die habe ich ihr gezeigt. Ich habe die James Bonds, alle James Bonds, die 7, die es gibt, abgebildet und grün gemacht. Green Bonds, da hat sie sich und habe gesagt, machen wir ein Bild damit zusammen? Sagt sie, nein, bestimmt nicht. Aber wir können gemeinsam natürlich ein Gruppenbild machen. Sie geht in die richtige Richtung. Sie hat das Herz und den Verstand am richtigen Fleck. Wir müssen sie nur dabei unterstützen. Und ich glaube auch dadurch, dass sie jetzt aus Deutschland vielleicht eine andere Unterstützung kriegt. Ich hoffe es. Ich stecke ja selber nicht in diesen Köpfen drin, aber normalerweise ist es ja so, wenn man in der gleichen Partei ist, dass man sich dann unterstützt. Das ist vielleicht das Gute an dem Erfolg von Herrn Merz, dass er mit Frau von der Leyen, die können gut, die beiden, dass Deutschland wieder zum Motor wird und dass Deutschland auch gemeinsam mit Frankreich zum Motor wird und Polen da einbezieht. Und das ist auch wichtig für die Wasserstoffwirtschaft. Also der Herr Macron, darf ich das mal ehrlich sagen, der ist ja gegen die Wasserstoffpipeline in seinem Land gewesen. Und wir brauchen ja die Anbindung an die Iberische Halbinsel. Wir brauchen als Deutschland die direkte Verbindung nach Spanien, Portugal, aber auch Marokko und Algerien und Tunesien. Und es gibt eine Pipeline von Algerien nach Spanien und von Marokko nach Spanien. So, und jetzt hat ja Macron sich geweigert. Und irgendwann haben Herr Sanchez, der spanische Ministerpräsident, Herr Scholz, es irgendwie geschafft, ihm das abzuringen, dass er dann doch akzeptiert, dass eine Pipeline durch sein Land geht. Die Spanier haben darauf die Idee aufgebaut, H2MED, also diese H2MED, Mediterranee. Und dann sehe ich diese fantastische Szene, das ist ja schon 2 Jahre her, 50 Jahre Élysée-Vertrag. Die treffen sich in Paris. Ich sehe das im Heute-Journal, freue mich. Ich sehe, wie die Ministerpräsidentin, meine Ministerpräsidentin des Saarlands, dem Macron auf die Schulter tappt. Ich sehe das in den Nachrichten abends und denke, was macht die denn da? Und habe ihr das dann geschrieben und sie schrieb mir zurück. Und dann denke ich, was haben die da eigentlich verhandelt? Guck nach, alles über Wasserstoff. Da war ich ganz, mein Herz ging auf, Wasserstoffpipeline. 2 Wochen später haben die Franzosen gesagt, wir machen es doch nicht. Was war der Grund? Da sind Staatssekretäre aus dem Wirtschaftsministerium aus Berlin nach Frankreich geflogen und haben gesagt, ja, wir haben uns euch zwar gesagt, dass nuklearer Wasserstoff auch transportiert werden kann, aber eigentlich sind wir dagegen. Da sind die Franzosen ausgerastet. Die sind ausgerastet. Ich will jetzt nicht sagen, welche Staatssekretärin aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die jetzt Co-Vorsitzende der Grünen ist, das war, ich nenne hier keine Namen, aber es ist doch völlig offensichtlich, was wir hier machen als Deutsche. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, diese Partnerschaft auch mit diesem Land, das nun mal eine andere Aufstellung hat, das nun mal nuklearen Wasserstoff auch beitragen will, dann werden wir nicht weiterkommen. Das erwarte ich jetzt von der neuen Bundesregierung, wenn ich das auch noch loswerden darf, dass wir hier etwas pragmatischer sind. Nochmals, ich habe den Robert Habeck sehr lieb. Man will ihn knuddeln. Man möchte, dass er in der Politik weiter eine Rolle spielt. Aber ich glaube, jetzt ist Zeit für eine sehr pragmatische Phase und die müssen wir jetzt einfach nutzen.
Ja, vielen Dank für diese wieder sehr offenen Worte. Die Zeit ist wieder fortgeschritten. Vielleicht nochmal als letzter Punkt. Gibt es irgendwelche Sachen, die du noch loswerden willst? Gibt es irgendwelche Hinweise auf Veranstaltungen oder Veröffentlichungen von Hydrogen Europe, die du loswerden willst?
Also es gibt dieses Gerücht, dass Hydrogen Europe jetzt keine neuen Mitglieder mehr aufnimmt, ja, dass wir einen Aufnahmestopp haben. Das Gerücht ist falsch. Das möchte ich zunächst einmal loswerden. Das ist ein falsches Gerücht, ganz im Gegenteil. Zweitens freue ich mich, dass es jetzt einen neuen Vorstand gibt beim DWV, beim Deutschen Wasserstoffverband. Da gab es Wahlen und da gibt es einen neuen Vorstand. Und ich freue mich sehr, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wir werden sehr eng mit dem DWV zusammenarbeiten. Drittens werden wir dieses Jahr unsere Wasserstoffwoche etwas anders machen. Wir waren 3 Jahre lang jetzt unterwegs mit einer großen Ausstellung. Die hat auch, da hat es richtig gebrummt. Wir wollen dieses Jahr uns konzentrieren auf eine politische Veranstaltung, eine Innovationsveranstaltung. Im nächsten Jahr kommt wieder die Ausstellung dazu. Aber wir wollen diesmal was anderes ausprobieren, aber mit sehr hochrangigen Vertretern. Und da laden wir alle ein, sich doch einzubringen, weil wir merken, dass das Networking total entscheidend ist, aber auf sehr hohem Niveau. Wollen wir jetzt diesen Weg dieses Jahr gehen und laden alle ein. Das ist Ende September, Anfang Oktober, etwas früher als die letzten Jahre wegen der COP, wegen der Weltklimakonferenz, die auch ganz entscheidend sein wird dieses Jahr. Und deswegen ist das meine Ankündigung. Bitte kommt alle auf die Wasserstoffwoche. Die wird nämlich dieses Jahr entscheidend auch sein.
Okay, ja, von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, Jorgo, für deine Zeit. Hatte Johannes gerade schon gesagt, es war uns eine Freude, dich hier an der Hydrogen Bar begrüßen zu dürfen. Ja, ich könnte es in einigen Jahren ja nochmal einrichten auch, dass du hier wieder zu Gast bist und uns ein Update gibst. Das würde uns natürlich freuen. Vielleicht im magischen Jahr 2030, um dann zu schauen.
Ja, das vielleicht schon mal davor.
Ja, genau. Ja, wir machen nochmal einen Zwischenschritt.
Genau.
Zwei Jahre davor.
Ja, genau. Ja. Lass uns noch einen Zwischenschritt machen. An die Hörerinnen und Hörer wieder der Hinweis, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Ihr findet dort auf der einen Seite natürlich das Archiv mit allen Folgen des Hydrogen Bar Podcasts, die bisher erschienen sind. Ihr findet dort auch ein Kontaktformular, über das ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Ihr könnt auch alternativ zum Kontaktformular unsere E-Mail-Adresse nutzen, kontakt@hydrogenbar.de. Und könnt uns eure Einschätzungen zukommen lassen. Ihr könnt natürlich auch Nachrichten an Jorgo uns zukommen lassen, die wir dann sehr gerne weiterleiten. Ich hoffe, das ist okay für dich, Jorgo.
Sehr gerne.
Super.
Natürlich.
Ja, alles klar. Und ja, ansonsten, wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir wünschen euch eine schöne Woche und alles Gute bis dahin. Macht's gut. Alles Gute.
Bis dann. Ciao.